SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. In welche Tonne gehört die Verpackung, die zwar eigentlich aus Papier ist, aber so eine Sichtfolie drin hat, damit man das äußerst gesunde Käsesandwich dann auch sehen kann? Fragen, die sich viele Menschen vor dem Mülleimer stellen. Was wir tun können, damit es beim Recycling besser läuft, darüber sprechen wir in knapp 5 Minuten. Vorher aber noch das Wichtigste vom Abend und aus der Nacht. Und da schauen wir natürlich als erstes nach London zur Fußball-EM.
Es ist ein historisches Spiel an einem historischen Ort.
Und jetzt geht es los. England, Deutschland.
Schock für die deutsche Mannschaft. Alexandra Popp muss verletzt passen wegen muskulärer Probleme.
Mir kamen in dem Moment auch die Tränen, weil ich es nicht glauben konnte. Aber es war am Ende trotz alledem die richtige Entscheidung.
Es bleibt ein super spannendes EM-Finale. 0-0 zur Halbzeit.
Eine Tür für England. Oh yes!
England geht hier mit 1-0 in Führung. Flanke in die Mitte. Magul, Tor!
Kommen Verlängerung.
Und Eckball kommt in die Mitte und dort steigt ein Engländer am höchsten Konfusion. Schuss.
Tor für England.
Das zweite Gegentor, das ist irgendwie auch so ein Kack-Gegentor.
England, European Champions for the very first time.
Ja, trotz Kack-Gegentor. Deutschland verpasst also den EM-Titel leider und das hätte theoretisch auch anders laufen können, wenn die Schiedsrichterin einen Handelfmeter für die Deutschen gegeben hätte. Der war eigentlich auf den Aufnahmen für den Videobeweis gut zu sehen, aber auch die VideoassistentInnen haben ihn offenbar nicht erkannt. Die deutsche Trainerin Martina Voss-Tecklenburg war nach dem Spiel hörbar sauer.
Auf dem Niveau in einem Finale um die Europameisterschaft darf das nicht passieren. Und die Fragestellung, die ich dann wirklich habe, und ich möchte auch, dass man sich das damit auseinandersetzt. Ich möchte nicht, dass man einfach darüber hinweggeht. Warum wird das nicht angeschaut? Warum gibt's nicht eine klare Kommunikation? Und das ist wirklich der Auftrag und die Fragestellung, die ich heute stellen will. Mal passiert das für den einen, mal für den anderen. Heute hat uns getroffen. Aber möchte ich mich natürlich nicht mit zufrieden geben. Wenn es auf der anderen Seite gewesen wäre, würde ich mich auch nicht damit zufrieden geben wollen. Und das ist eher das, was mich umtreibt und was mich beschäftigt.
Die deutsche Trainerin Martina Voss-Tecklenburg. Dennoch, die deutsche Mannschaft hat ein phänomenales Turnier gespielt und heute beim Empfang der Spielerinnen in Frankfurt wird dann wahrscheinlich trotzdem ein bisschen gefeiert. Philipp Hofmeister.
Am frühen Nachmittag wird die DFB-Auswahl in Frankfurt erwartet. Traditionell dient der Rathausbalkon auf dem Römerberg als Kulisse für die Feier, die trotz des verlorenen EM-Endspiels von Wembley steigen wird. Der Flieger aus London landet um 14:30 auf Rhein-Main. Ab 16 Uhr wird das Team im Rathaus erwartet. In malerischer, historischer Kulisse in der Frankfurter Innenstadt wollen einige tausend Fans ihrer Mannschaft, die mit tollen Auftritten Millionen von Fußballfans begeistern konnte, einen stimmungsvollen Empfang bereiten. Anders als sonst wird Oberbürgermeister Peter Feldmann, der kurz vor einer Abwahl steht, diesmal nicht die Gäste empfangen, sondern durch den Frankfurter Sportdezernenten vertreten.
In der sächsischen Schweiz sind weiter hunderte Feuerwehrleute im Einsatz, um Glutnester und wieder aufflammende Brände zu löschen. Vor allem unterirdische Brände würden sich gerade ausbreiten. Stefan Wiegand berichtet aus Dresden.
Mit Blick auf die ausbleibenden Niederschläge und wieder steigenden Temperaturen zum Wochenstart wird ein Wiederaufflammen von Brandstellen vermutet. Wir rechnen nicht mehr in Tagen, wir rechnen in Wochen, so hieß es aus dem Landratsamt Sächsische Schweiz Osterzgebirge. Einsatzkräfte haben damit begonnen, Schneisen zu schlagen und natürliche Barrieren zu schaffen. Ziel sei, eine weitere Ausbreitung vor allem über tiefere Schichten des Waldbodens zu verhindern. Denn das Feuer wandert in die bis zu 50 cm tief liegende Humusschicht des Waldbodens und breitet sich unterirdisch aus. In die aufgerissenen Schneisen würden Schaumteppiche als Brandbarrieren gelegt.
Die führenden Industrieländer der G7 gewähren der Ukraine ab heute einen Schuldenaufschub. Bis Ende kommenden Jahres muss das Land keine Zinsen und Tilgungen mehr bezahlen. Die Bundesregierung hatte das Schuldenmoratorium während ihrer G7-Präsidentschaft angeregt. Lothar Lenz mit den Details.
Mit umgerechnet 1,5 Milliarden Dollar steht die Ukraine bei den G7-Staaten in der Kreide. Doch die verzichten bis auf Weiteres auf sämtliche Rückforderungen. Dem Aufruf der G7-Regierungen, dass sich auch private Gläubiger dem Moratorium anschließen sollen, sind dem Vernehmen nach bereits erste Großinvestoren gefolgt. Wegen des russischen Angriffskriegs liegen große Teile der ukrainischen Volkswirtschaft seit Monaten brach. Deswegen gilt das Land als finanziell labil. Schon vor dem Krieg war die Ukraine beim Ausland hoch verschuldet.
Und falls Sie in den kommenden Tagen noch in den Urlaub fliegen wollen, dann ist diese Meldung vielleicht auch interessant. Die Lufthansa-Piloten wollen streiken. Das haben sie gestern beschlossen. Allerdings ist noch nicht klar, wann und wie lange sie streiken wollen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt es immer wieder Wolken, teilweise kommt aber auch die Sonne raus. Am längsten scheint die Sonne im südlichen Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz und im Norden von Baden-Württemberg kann es dann im Laufe des Tages auch mal regnen oder sogar Gewitter geben. Die Temperaturen steigen auf maximal 22 Grad in der Eifel und bis zu 32 Grad am südlichen Oberrhein.
SWR aktuell Service.
In Baden-Württemberg wird heute die Abfallbilanz für das vergangene Jahr vorgestellt. Deswegen schauen wir heute auf die Mülltrennung. Es gibt eine Tonne für Papier, eine für Verpackungen, eine für Restmüll und eine für Bioabfall. In den meisten Kommunen ist das zumindest so. Und auch wenn das eigentlich Alltag ist, es gibt doch immer wieder Sachen, bei denen man nicht weiß, in welche Tonne sie jetzt wirklich gehören. Und die Recyclingindustrie sagt auch, dass ein knappes Drittel der Abfälle im Verpackungsmüll dort eigentlich gar nicht hingehört. Und selbst das, was im Verpackungsmüll richtig aufgehoben ist, kann nur dann recycelt werden, wenn wir zu Hause richtig vorgearbeitet haben. Wir haben Dominik Bartoschek aus unserer Umweltredaktion gefragt, was muss ich beachten, damit das Recycling besser funktioniert?
Da ist eine sehr gute Möglichkeit, den Abfall, so gut es geht, in seine Einzelteile zu zerlegen. Was das heißt, kann man immer ganz gut am Joghurtbecher deutlich machen. Der besteht nämlich aus bis zu 3 Komponenten. Der Becher selbst ist aus Plastik, der Deckel aus Alu und oft ist dann noch eine Papierbanderole drumherum. Sortiermaschinen bekommen das nicht hin, diese Materialien voneinander zu trennen. Und deswegen sind wir da gefordert, diese 3 Komponenten auseinanderzunehmen und dann einzeln in den gelben Sack und in die Altpapiertonne zu werfen. Ganz ähnlich gilt das zum Beispiel auch bei leeren Schraubgläsern, also Deckel in den gelben Sack, Glas in die Altglastonne oder bei Wurst- oder Käseverpackungen. Den Deckel einfach von der Schale abreißen und getrennt von der Schale in den gelben Sack werfen. Die Faustregel heißt also, eine Verpackung immer, so gut es eben geht, in ihre unterschiedlichen Bestandteile zu zerlegen.
Was sind denn absolute Müllsünden, mit denen ich gutes Recycling wahrscheinlich auch richtig verhindere?
Das sind natürlich vor allem die sogenannten Fehlwürfe, also Dinge, die schlicht in der falschen Tonne landen. Die Entsorger klagen zum Beispiel immer wieder über Windeln im gelben Sack, die gehören aber ganz eindeutig in den Restmüll. Oder sie kämpfen mit Glas, das nicht farblich sortiert wurde. Und das ist ein Problem, weil nur eine braune Flasche große Mengen Weißglas unbrauchbar machen kann bei der Wiederverwertung durch die Verfärbung. Und deswegen ist farbliches Sortieren ebenso wichtig. Und auch beim Papier kann man einiges falsch machen. Kassenbons oder beschichtetes Geschenkpapier zum Beispiel gehören nicht in die Altpapiertonne, sondern in den Restmüll.
Also selbst wenn ich zu Hause alles richtig mache und sorgfältig trenne, es gibt immer wieder das Gerücht, am Ende des Tages wird das, was wir so sorgfältig trennen, aber ohnehin wieder zusammengeschmissen und verbrannt. Was ist da dran?
Das stimmt so definitiv nicht. Wir haben vor allem beim Glas und bei Papier wirklich sehr gute Recyclingquoten, 85% und mehr. Also da wirkt Mülltrennung wirklich sehr gut. Nicht ganz so positiv ist das Bild bei den Verpackungen aus Kunststoff, die wir im gelben Sack sammeln. Da wird, wenn auch mit sinkender Tendenz, wirklich immer noch ein bedeutender Anteil von verbrannt, um daraus Energie zu erzeugen. Aber das passiert eben auch genau deswegen, weil viele Verpackungen aus so unterschiedlichen Materialien bestehen, was das Sortieren so kompliziert macht. Es ist also umso wichtiger, dass wir die Verpackungen möglichst gut in ihre Einzelteile zerlegen und natürlich auch, dass die Industrie endlich sortierfreundlichere Verpackungen produziert. Und am allerwichtigsten in diesem Zusammenhang bleibt natürlich auch, der beste Müll ist immer der, der gar nicht erst entsteht. Und deswegen gilt, besser als die vorbildlichste Mülltrennung ist immer noch Müllvermeidung.
Informationen von Dominik Bartoschek aus der SWR Umweltredaktion waren das.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Am Wochenende war sie noch in der Türkei. Heute geht es für Außenministerin Baerbock von den Grünen gleich weiter. Sie reist nach New York, um an einer UN-Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag teilzunehmen. Georg Schwarte mit den Einzelheiten.
Der russische Angriffskrieg und die Furcht, Putin könnte auch Nuklearwaffen einsetzen, dürften neben dem iranischen und nordkoreanischen Atomprogramm eines der Schwerpunktthemen der heute beginnenden rund 4-wöchigen Konferenz werden. Das Treffen findet alle 5 Jahre statt, war aber zuletzt wegen Corona um 2 Jahre verschoben worden. Seit 2010 hatten sich die Vertragsstaaten bei 2 vergangenen Überprüfungskonferenzen nicht mehr auf ein gemeinsames Abschlussdokument einigen können. Nach zahlreichen Fortschritten bei der nuklearen Abrüstung in den vergangenen Jahren ist die Zahl der weltweiten Nuklearsprengköpfe wieder gestiegen. Dazu kommt die aktuelle Bedrohung durch das iranische und nordkoreanische Atomprogramm. Außenministerin Baerbock wird im Laufe des Tages in New York neben UN-Generalsekretär Guterres auch den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO, Grossi, treffen.
Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute über Klagen der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch. Es geht um die Frage, ob Italien deren Schiffe 2020 zu Recht festgesetzt hatte. Die Behörden hatten damit argumentiert, dass die Schiffe nicht für den Transport hunderter Menschen zugelassen gewesen sein sollen. Sea-Watch wirft Italien politischen Unwillen vor, die Geflüchteten aufzunehmen. Der Streit zwischen der Hilfsorganisation und den Behörden war über die Jahre immer wieder aufgeflammt. In Großbritannien beginnt die Abstimmung über die Nachfolgerin oder den Nachfolger für Premier Johnson. Er hatte vor knapp 4 Wochen seinen Rücktritt angekündigt. Die Mitglieder seiner konservativen Tories haben die Wahl zwischen der Außenministerin Truss und dem ehemaligen Finanzminister Sunak. Am 5. September soll das Ergebnis verkündet werden. Die geplante Mittelrheinbrücke ist heute Thema in St. Goarshausen-Wellmich. Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewenz und Verkehrsministerin Schmidt wollen sich vor Ort mit Kommunalpolitikern austauschen. Die Landesregierung geht davon aus, dass noch in diesem Jahr die nächsten Schritte für eine rechts- und linksrheinische Verbindung im Mittelrheintal eingeleitet werden können. Um die geplante Brücke gibt es seit Jahren Streit. Vertreter von Politik und Wirtschaft sind dafür. Kritiker befürchten Schäden für die Natur und dass das Tal den UNESCO-Welterbetitel verlieren könnte. Das Pfahlbaumuseum in Unteruldingen wird heute 100 Jahre alt. In dem Freilichtmuseum am Ufer des Bodensees finden deshalb Jubiläumswochen statt. Corinna Scheller berichtet.
Am 1. August 1922 eröffneten die Gründer ihr Museum mit 2 Nachbildungen prähistorischer Pfahlbauten. Heute sind in dem Freilichtmuseum 23 rekonstruierte Pfahlbauhäuser zu sehen. Die beiden ältesten wurden passend zum Jubiläumsjahr in ihren Originalzustand von 1922 versetzt. Die Jubiläumswochen laufen seit vergangenem Montag. Archäologen bieten dabei unterschiedliche Aktionen an. 2 Archäologen gewähren laut Museum beispielsweise Einblicke in den Alltag der Pfahlbauer, die in der Stein- und Bronzezeit lebten. Zu sehen ist unter anderem, wie damals Schmuck oder Kupferbeile hergestellt wurden.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen besucht heute ein Tierheim vor den Toren Berlins. Ein Wohlfühltermin wahrscheinlich wird das trotz kuscheliger Vierbeiner nicht, meint SWR-Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Tiere gehen immer, alte Journalistenweisheit. Und natürlich weiß jeder, dass süße Katzenvideos in den sozialen Medien millionenfach geklickt werden. Ein Foto mit einem wuscheligen Hund oder einer schnurrenden Katze wird Landwirtschaftsminister Cem Özdemir also heute sicher nicht auslassen. Aber die Mission ist heikel. Das Verhältnis vieler Bürgerinnen und Bürger zum Haustier ist hochemotional, aber auch irgendwie gespalten. Die Tierheime sind voll mit Hunden und Katzen, die im Pandemie-Lockdown angeschafft wurden, fürs Kuscheln daheim und dann doch störten. Und jetzt noch die tierischen Kriegsflüchtlinge, Haustiere, die Menschen aus der Ukraine mitgebracht haben, aber nicht behalten konnten. Viele Tierheime sind aktuell überfüllt. Özdemir will sie mit 5 Millionen Euro unterstützen. Ob das Deutschlands oberstem Tierschützer reicht? Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes begleitet Özdemir. Ihm will der Landwirtschaftsminister beweisen, wie sehr ihm der Tierschutz am Herzen liegt. Im Tierheim und im Stall. Allerdings hängt das geplante Tierwohlkennzeichen noch in der Luft. Es kostet Milliarden. Und Özdemirs Erfolg hängt davon ab, ob auch Finanzminister Christian Lindner am Ende ein Herz für Tiere hat.
Die Meinung von SWR-Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann war das.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.